90 Plus On Air. Der Podcast rund um den internationalen Fußball auf meinsportradio.de.
Der wöchentliche Premier League Rückblick hier auf meinsportradio.de mit den Kollegen von 90 Plus. Bei uns heute wieder Chris McCarthy. Hallo Chris.
Hallo.
Ja, blicken wir auf den 15. Spieltag zurück, der Manchester City ein bisschen wackeln ließ, aber am Ende trotzdem weiter oben an der Tabellenspitze thronen lässt und der vor allen Dingen auch im Spitzenspiel richtigen Highspeed-Fußball bot. Arsenal gegen Manchester United, ein Spiel von ziemlich hoher Qualität mit dem besseren Ende für United, weil die bessere Abwehr da stand. Das klären wir gleich mal, Chris. Ein Spiel, in dem Arsenal eigentlich alle Statistiken auf seiner Seite hatte. 75-25% Ballbesitz, 33-8 Schüsse, 365-85 Pässe im vorderen Drittel des Spielfelds, das Eckenplus. Also im Grunde lag Arsenal überall vorne, nur auf dem Scoresheet nicht.
Richtig, ja. Und die eine Sache, die Arsenal nicht hatte an dem Tag, war David De Gea im Tor. Denn Manchester United kann sich garantiert beim spanischen Schlussmann dafür bedanken, dass man hier die drei Punkte mitgenommen hat. Zu Beginn des Spiels dachte man mal wieder in einem Topspiel same old Arsenal. Zwei unnötige und richtig dumme individuelle Fehler von Koscielny, aber vor allem Mustafi brachten United ganz früh 2-0 in Führung. Und danach hatte man das Gefühl, dass hier ein anderes Arsenal auf dem Platz steht, denn in der Vergangenheit war das oft so, dass in Topspielen, wenn Arsenal früh in Rückstand geht, dass sich die Mannschaft da komplett fallen lässt, resigniert. Doch man hatte das Gefühl, die Gunners waren komplett unbeirrt von dem Rückstand, zeigten viel Charakter, viel Herzblut und Wille, spielten unglaublich viele Chancen heraus, du hast es bereits angesprochen, doch die Kugel wollte einfach nicht rein. Also es war ein packendes Spiel, in dem Arsenal durchaus mindestens einen Punkt verdient gehabt hätte. So seltsam das bei dem Spielstand auch klingt.
Aber eben De Gea hinten im Tor von Manchester United auf dem Posten. 14 Paraden hat er gezeigt, einige davon wirklich spektakulär, also wirklich ja Weltklasse-Paraden kann man ihm da schon attestieren. Von José Mourinho gab es in Richtung Arsenal dann auch noch ein Lob hinten raus. Eins, was durchaus positiv gemeint war, denn er hat gesagt, phasenweise habe Arsenal herausragend attackiert. Zum anderen gab es noch ein zweites Los für die medizinische Abteilung von Arsenal. Und da hat er auch die eigene Abteilung mal mit der von Arsenal verglichen und hat gesagt, unsere medizinische Abteilung kann fragliche Spieler zum Spielen bringen. Arsenals medizinische Abteilung kriegt Leute, die eigentlich schon, jetzt salopp formuliert, totgesagt wurden, wieder zum Laufen. Also da wurde dann im Grunde Arsène Wenger auch ein bisschen kritisiert, dass er vielleicht im Vorfeld ein bisschen gepokert hat, ein bisschen doch den einen oder anderen schwerer verletzt dargestellt hat, als er am Ende war.
Also die Aussage richtete sich vor allem an Alexandre Lacazette, der im Spiel zuvor in der Halbzeit ausgewechselt wurde. Und Wenger sagte unmittelbar nach dem Spiel, dass Lacazette ausfallen würde, zumindest für das nächste Spiel gegen United und wahrscheinlich auch länger. Ich muss sagen, ich denke, dass Wenger zu diesem Zeitpunkt wirklich dachte, dass Lacazette ausfallen wird. Anscheinend war die Verletzung dann doch nicht so schlimm wie gedacht. Und ich meine, warum soll Wenger groß mitteilen, dass Lacazette mittlerweile doch fit ist und spielen kann? Also das ist eine typische Pfeilspitze von Mourinho gegen Wenger und die zwei können sich nicht gut leiden, das wissen wir alle. Ich meine, das gehört einfach dazu. Warum soll man hier mit offenen Karten spielen? Das ist ein Topspiel, beide wollen das Spiel gewinnen und dann nimmt man doch jeden Vorteil mit, den man haben kann.
Selbstverständlich. Und im direkten Duell der beiden Trainer gegeneinander, da hat jetzt auf jeden Fall José Mourinho weiter die Oberhand im 18. Duell zum 9. Mal. Der Portugiese, der Sieger dieses Duells für Wenger. Bisher nur 2 Siege in direkten Duellen gegen Mourinho. Der Rest war unentschieden. Wenger liegt ihm.
Ja, das kann man so sagen. Vor allem die taktische Ausrichtung. Das ist diese Ausrichtung, mit der Wenger Probleme hat. United stellte sich sehr früh hinten rein. Ich meine, diese 2 schnellen Tore spielten Mourinho natürlich perfekt in die Karten. Man hatte keinen Grund mehr am Spielgeschehen teilzunehmen, überließ Arsenal komplett den Ballbesitz. Und wir haben es bereits angesprochen, Arsenal spielte auch wirklich fantastischen Fußball teilweise. Also Özil insbesondere war überragend, hat ein ums andere Mal die Chancen kreiert und gefährliche Angriffe eingeleitet. Und ja, der Ball wollte einfach nicht rein. Und so war es natürlich für United nur eine Frage der Zeit, bis man dann eine weitere Kontersituation ausnutzen könnte. Ich muss sagen, nach dem 2-1 von Lacazette dachte ich, dass Arsenal hier mindestens einen Punkt mitnehmen wird. Aber dann wurde Arsenal auch einfach zu unachtsam, spielte zu offen und United ist natürlich mit seinen schnellen Spielern auf den Flügelpositionen für Konter optimal eingestellt und dann nutzte man eben diesen einen Konter zum 3-1 und dann war das Spiel auch einfach gegessen. Mhm. Also es war sehr unglücklich für Arsenal, sehr glücklich für United, allerdings hat Arsenal nur sich selbst hier diesen Schuld an dieser Sache, denn diese individuellen Fehler zu Beginn, die kann man einfach nicht machen und eine Mannschaft wie Man United wird das auch einfach bestrafen.
Und bestraft wurde auch Paul Pogba von Manchester United, denn der trat dann auch nochmal in Erscheinung und Hector Bellerin ziemlich gnadenlos in die Kniekehle, so schreibt es zumindest der Kicker. Wie hast du die Situation gesehen, die zum Platzverweis des Franzosen führte?
Also es war in meinen Augen eine klare rote Karte. Pogba geht völlig ungestüm und übermotiviert in diesen Zweikampf herein. Am Anfang dachte ich noch, es war nicht wirklich Absicht dabei. Doch wenn man sich das genau ansieht, sieht man, dass er wirklich durchtritt und durchzieht. Ich weiß nicht warum. Ich will ihm jetzt keine böse Absicht unterstellen, dass er ihn unbedingt verletzen wollte. Aber ich weiß nicht, das war einfach so in der Hitze des Moments, dass man irgendwie einfach unbedingt diesen Zweikampf gewinnen wollte, unbedingt einen Stempel setzen wollte. Übermotiviert, klare rote Karte. Und natürlich sehr bitter für Man United, denn nächste Woche ist das große Topspiel gegen Manchester City und da könnte man Pogba durchaus gebrauchen.
Da wäre er ziemlich wichtig sogar, um dann den Erzrivalen und Lokalrivalen dann zu schlagen und den Vorsprung der Citizens in der Tabelle ein bisschen einzudampfen. Momentan beträgt der weiterhin 8 Punkte, so ein Sieg wäre natürlich dann nicht schlecht. Manchester City damit weiterhin auch, ohne Niederlage in der Premier League, 13 Ligaspiele jetzt in Serie gewonnen, aber von West Ham doch ordentlich gefordert worden.
Ja, auf jeden Fall. Also die erste Halbzeit war wahrscheinlich die schlechteste erste Halbzeit der Citizens in dieser Saison. Man wirkte ein bisschen schlaff mit sich, mental nicht ganz auf der Höhe. Es wurden natürlich auch ein paar Spieler geschont, aber das ist jetzt nicht die Entschuldigung dafür, denn auch diese 11 waren bedeutend besser als die 11 von West Ham. West Ham spielte recht mutig, City etwas unsicher in der eigenen Abwehr. Wir hatten das die letzten Wochen mehrmals betont, dass da durchaus noch Räume und Lücken sind in der Verteidigung von Manchester City. Dementsprechend ging West Ham auch gar nicht mal so unverdient in Führung und kam allerdings aus der Halbzeit ja etwas zu defensiv und man stellte sich dann nach dem 1-0 hinten rein und wenn man das gegen Manchester City macht, dann ist es wahrscheinlich einfach nur eine Frage der Zeit, bis die genialen De Bruyne und David Silva die Lücken einfach irgendwie erzwingen und finden und letztendlich dann doch noch die Tore für Manchester City herbeirufen.
Und damit bleibt City eben oben und wahrt diesen Nimbus. 13 Ligaspiele in Folge. Das hat in der Premier League am Stück noch keine Mannschaft geschafft, zumindest nicht innerhalb einer Saison. Arsenal ging das mal oder so von der Hand, dass sie es eben saisonübergreifend hingekriegt haben. Aber der Rekord könnte auch bald fallen.
Ja, auf jeden Fall. Also okay, ich sage jetzt auf jeden Fall, aber wie eben angesprochen, Manchester United kommt als nächstes. Ja. Also da ist ein Sieg alles andere als garantiert, gerade auswärts. Doch man muss Manchester City wirklich zugutehalten. Klar, die letzten 3 Spiele waren in allerletzter Sekunde entschieden und wirklich auch gegen schwächere Gegner, Huddersfield, Southampton und West Ham. Doch das sind natürlich diese Eigenschaften, die ein Meister hat, dass man, auch wenn man nicht in Bestform ist, die Siege noch für sich entscheidet. Man hat einen Kevin De Bruyne, der momentan in absoluter Weltklasseform ist. Dieser Pass auf David Silva am Ende des Spiels zum 2-1 war einfach nur Weltklasse, dass man dann in einem Spiel, bei dem es beim Belgier nicht so wirklich überragend gut lief, dass man dann trotzdem noch diesen genialen Einfall hat, das ist einfach überragend. Und wenn man so Spieler in seinen Reihen hat, dann ist es durchaus möglich, dass man auch gegen Manchester United dann noch die 3 Punkte holt, zumal, wie eben angesprochen, auch Paul Pogba fehlen wird. Also es wird ein wahnsinnig interessantes Spiel, gerade weil Manchester United diese Sachen verkörpert, mit denen sich Manchester City in den letzten Spielen so schwer getan hat. Sprich, ein sehr defensiv eingestellter Gegner, eine Mannschaft, die sehr tief steht und auch bei Kontersituationen sehr gefährlich ist. Und gerade gegen Huddersfield, Southampton und West Ham hatte man das Gefühl, wenn bei den Gegnern etwas mehr Qualität, individuelle Klasse gewesen wäre, dann hätten diese Konter tatsächlich in mehr Tore resultieren können und dadurch hätte Manchester City vielleicht auch nicht gewonnen. Also es wird ein faszinierendes Spiel, denke ich, gegen Manchester United.
Wird spannend am Wochenende. Dann am Sonntag das Ganze, 17.30 Uhr, gibt es Manchester United gegen Manchester City. Und Klassenspieler hast du eben angesprochen, zum Beispiel eben Kevin De Bruyne, sein Landsmann Eden Hazard, der hat sich auch auszeichnen können an diesem Wochenende, hat für Chelsea 2-mal getroffen beim gedrehten Spiel gegen Newcastle. Chelsea lag schon 0-1 hinten gegen den Aufsteiger, hat das Ganze aber noch 3-1 gewonnen und damit 6 Siege aus den letzten 7 Partien eingefahren.
Ja, und daran ist vor allem, würde ich mal behaupten, Eden Hazard, der große Leistungsträger, beziehungsweise vor allem dafür verantwortlich, dass es bei den Blues jetzt wieder so gut läuft. Ich habe das Gefühl, wir werden bald vielleicht den besten Eden Hazard sehen überhaupt bisher, denn er scheint langsam in seine Topform zu kommen, nachdem er zu Beginn der Saison noch verletzt ausgefallen war. Und gegen Newcastle war er der alles überragende Mann auf dem Platz. Er riss das Spiel an sich, er ließ sich immer tief fallen, leitete jede Situation ein. Man muss dazu sagen, Mikel Merino, den wir noch von Dortmund aus der Bundesliga kennen, hatte einen furchtbar schlechten Tag, ließ Hazard komplett gewähren, verlor ihn ständig aus den Augen. Und so konnte der Belgier einfach das Spiel der Blues aufziehen. Und dadurch war es ein relativ ungefährdeter 3-1-Sieg, auch wenn man früh in Rückstand geriet. Aber die Magpies, was für Rafa Benitez-Mannschaften eigentlich untypisch ist, waren defensiv dann doch sehr schwach, obwohl man da noch 1-0 führte. Eigentlich eine perfekte Situation für eine Auswärtsmannschaft, dass man da in Führung geht, aber nicht mit dieser defensiven Einstellung.
Defensiv schwach, das ist eigentlich ein Attribut, was wir hier auch in unserer Premier League-Besprechung regelmäßig dem FC Liverpool zugestanden haben, aber da müssen wir so ein bisschen Abbitte leisten, denn in den letzten Spielen, da geht's ja für die Liverpooler richtig gut bergauf und am Wochenende gab's auch nochmal wieder ein Spiel, wo hinten nichts anbrannte, dafür vorne die Hütte brannte, jedenfalls beim Gegner, 5-1 einfach mal gewonnen gegen Brighton.
Ja, Liverpool in der Offensive überragend. Dazu muss man aber auch sagen, Brighton war auch etwas schwach. Scheint jetzt so langsam in der Premier League angekommen zu sein. Brighton wirkte müde, etwas überfordert mit Liverpool. Liverpool dagegen, das soll jetzt der Leistung von den Reds keinen Abbruch tun, spielte das natürlich hervorragend. Ist wahrscheinlich sogar momentan die konterstärkste Mannschaft der Premier League. Wenn man sich da mal anschaut, wie schnell Mohamed Salah, Sadio Mané und Roberto Firmino sind. Und dann hat man hinten dran noch einen Philippe Coutinho, der diese Spieler natürlich perfekt in Szene setzen kann. Da tut sich wohl jede Defensive schwer, diese Angriffsreihe zu bremsen. Liverpool ist momentan in einer guten Form, hat jetzt gegen Huddersfield, West Ham, Southampton, Stoke und Brighton gewonnen. Aber wie diese Namen schon sagen, das sind jetzt nicht die Top-Gegner der Premier League. Das soll die Leistung natürlich nicht schmälern. Auch diese Punkte müssen geholt werden. Das sind die Gegner, mit denen sich Liverpool in der vergangenen Saison oftmals schwer getan hat. Und deswegen sollte die Mannschaft von Jürgen Klopp da durchaus mit Selbstbewusstsein aus diesen Spielen herausgehen. Und da muss man mal abwarten, ob dann auch die größeren Gegner geschlagen werden können.
Sie stehen jetzt auf jeden Fall dank des Patzers von Arsenal gegen Manchester United. Naja, Patzer wegen der Niederlage, sagt man ja so immer gerne so salopp, auf Platz 4 Liverpool. Also ein Platz vor den Gunners. Und zum Gewinner des Spieltags würde ich mal Sam Allardyce küren, der mit Everton zum Einstand gleich mal einen Sieg gefeiert hat gegen Huddersfield Town. Zwei Fragen dazu. Erstmal, was macht Allardyce anders als seine Vorgänger? Und vor allen Dingen, was bedeutet das jetzt für Huddersfield? Werden die jetzt langsam auf Normalmaß reduziert?
Fangen wir mal bei Everton an. Allardyce bringt immer, egal wo er hingeht, erstmal defensive Grundorganisation mit und Beständigkeit. Und Everton hatte aus vielerlei Hinsicht in den letzten Wochen keine Beständigkeit. Man hat jetzt 4 oder 5 Wochen mit einem Interimstrainer gearbeitet. Wir hatten das in der letzten Sendung bereits thematisiert. Mhm. Da ist es natürlich ganz schwer, eine Mannschaft zu motivieren und ein klares, nachhaltiges Konzept zu vermitteln. Allardyce kann das sehr schnell und er hat endlich diese defensive Stabilität geschaffen. Man hatte in der Saison 28 Gegentore, jetzt 2-mal hintereinander zu 0. Klar, letztes Spiel war Allardyce nicht im Amt, aber man merkt, dass die Mannschaft jetzt stabiler geworden ist und dass man ordentlich verteidigt. Und auf der anderen Seite, Huddersfield war natürlich jetzt für die Toffees ein dankbarer Gegner. Huddersfield wie auch Brighton, beide Aufsteiger wirken momentan überfordert, müde, nicht nur mental, sondern auch in den Beinen. Jetzt waren die englischen Wochen da, das sind beides ziemlich dünne Kader und Huddersfield muss jetzt aufpassen, dass man nicht zu sehr abrutscht nach dem durchaus ansehnlichen Saisonstart. Ist man jetzt wirklich auf Platz 16 angelangt, 5 Niederlagen in den letzten 6 Spielen. Also da muss man jetzt mal hoffen, dass jetzt bald wieder die Wende einkehrt. Nächste Woche ist natürlich die Gelegenheit dafür ideal. Da spielt man gegen den Mitaufsteiger aus Brighton. Also das wird schon mal ein sehr frühes Abstiegsduell.
Und es ist ja sehr eng da im Mittelfeld der englischen Liga bis hinten in die Abstiegszone. Da sind nicht so viele Punkte dann die Vereine auseinander. Lass uns noch mal ein Stück höher gehen zu Tottenham nämlich, die ja in den letzten Wochen auch so ein bisschen zurechtgestutzt wurden und mittlerweile auch aus den europäischen Plätzen rausgefallen sind. Nur noch Sechster in der Tabelle sind, 25 Punkte, 3 Punkte bereits hinter Arsenal sind und sie sind auch aus dem letzten Wochenende wieder ohne Sieg rausgekommen gegen Watford. In Watford 1-1 nur gespielt.
Ja, und sogar dieser Punkt, muss man ehrlich sagen, war sogar sehr, sehr glücklich. Watford hätte das Spiel durchaus gewinnen müssen. Watford war wie erwartet sehr mutig, sehr forsch und offensiv, wie man das in dieser Saison auch einfach gewohnt ist von den Hornets. Tottenham, wie in den letzten Wochen, einfach sehr behäbig, undiszipliniert, unorganisiert, schlafmützig, also sehr untypisch für eine Mannschaft von Maurizio Pochettino. Man hat das Gefühl, Tottenham ist irgendwie einfach gedanklich nicht ganz bei der Sache. Das ist natürlich für die Spurs, das sind sehr spannende Zeiten für die Spurs. Man ist in der Champions League gut dabei, hat Real Madrid geschlagen. Aber jetzt kehrt natürlich auch einfach diese Doppelbelastung in den Knochen ein und auch natürlich in den Köpfen. Gerade ein Harry Kane wirkt momentan nicht wirklich in einer guten Verfassung, wirkt auch etwas langsam mental gesehen. Also früher hat er immer noch so schnell geschalten, hat instinktiv aufs Tor geschossen. Momentan macht er sich da zu viele Gedanken. Also da läuft's nicht rund. Und Watford hatte wirklich Pech, dass man das Spiel nicht gewonnen hat. Da gab's durchaus mindestens eine Situation, wo man einen Elfmeter hätte bekommen müssen. Und aber klar, bei Watford ist auch das Problem momentan, man ist auch defensiv etwas zu nachlässig und dadurch hat Tottenham das wenigstens diese eine Situation eiskalt ausgenutzt zum Konter, zum 1-1 und wenigstens diesen Punkt mitgenommen, obwohl man momentan eigentlich nicht in der Verfassung war, hier überhaupt etwas Zählbares mitzunehmen, so hat es jetzt klingt.
Und obwohl man ab der 52. Minute dann auch noch in Unterzahl agieren musste, weil Davison Sanchez mit einem Ellbogenschlag sich wehren musste gegen seinen Gegner, eigentlich auch nicht wehren musste, da liegen die Nerven dann auch irgendwo blank.
Ja, absolut. Also wie gesagt, da sind sehr viele Szenen auch in diesem Spiel gewesen, wo man sich dachte, was ist da bei Tottenham gerade los? Letztes Jahr noch eine überragende Abwehr und einen überragenden Defensivverbund, gerade bei Standardsituationen. Und das 1-0 von Watford war nach einer Ecke, da war überhaupt keine Organisation vorhanden. Man sah nach dem Tor, wie sich alle Spieler gegenseitig fragend anblickten. Dann gab es auch mehrere Situationen danach, wo einfach viele Ungereimtheiten waren und man hat einfach das Gefühl, da stimmt's irgendwie nicht. Man weiß nicht, woher das kommt, aber die Konzentration ist nicht da, die Organisation ist nicht da und da passt auch diese Situation von Davinson Sanchez gut rein. Komplett ohne das Hirn einzuschalten hat er den Ellenbogen da ausgefahren. Klar, es ist natürlich strittig, ob er jetzt wirklich den Ellenbogen ins Gesicht des Gegners rammen wollte, aber er nimmt es natürlich auch billigend in Kauf, da hat der Ellenbogen nichts verloren. Es passt einfach in die Situation gerade von Tottenham, sind mental nicht auf der Höhe, so hat das jetzt klingt.
West Brom spielt 0-0 gegen Crystal Palace, die arbeiten sich damit ein bisschen nach oben, machen zwei Plätze gut, sind jetzt nur noch 18. in der Tabelle, also 10 Punkte haben sie jetzt auf dem Konto, das rettende Ufer hat derzeit 3 Punkte für Crystal Palace weg, Bournemouth spielt 1-1 gegen Southampton und Stoke City schlägt Swansea City mit 2-1 und damit wackelt der Trainer von Swansea noch mehr. Also der gute Paul Clement ist wahrscheinlich dann auch der Nächste, der dann irgendwie seine Papiere kriegt.
Ja, wir hatten es ja schon vor kurzem in der Matchday-Sendung, hatte ich ja die Prognose gemacht, dass Paul Clement jetzt entlassen werden würde. Das hat jetzt nun ein, zwei Wochen länger gedauert, aber ich gehe fest davon aus, dass er jetzt kurz vorm Aus steht. Gerade nach dem nächsten Spieltag, da spielt Swansea gegen West Bromwich, also ein klassisches Abstiegsduell. Wenn da nicht mal ein Sieg drin ist, dann dürfte das für Paul Clement wohl gewesen sein. Nur ein Punkt in den letzten 7 Spielen ist dann auch einfach zu wenig.
Also, wir werden auch das natürlich weiter verfolgen hier bei 90 Plus on Air, der Premier League Analyse und hören uns am Donnerstag dann schon wieder mit Matchday. Das hat Chris eben schon angekündigt, unsere donnerstägliche Sendung, in der wir dann 5 Fragen ans Wochenende an den europäischen Fußball formulieren, auf die Topspiele vorausblicken und gewagte Prognosen aufstellen, von denen die einen eintreffen, die anderen eben nicht, aber man lehnt sich eben ein bisschen weit aus dem Fenster und liefert Gesprächsstoff und darum geht's doch eigentlich, Chris, und das machen wir am Donnerstag dann auch wieder hier auf meinsportradio.de, in der Zwischenzeit weiter eifrig Podcasts hören und natürlich bei 90 Plus Artikel lesen. Chris, vielen Dank.
Danke auch.
Die Handball-WM der Frauen auf meinsportradio.de live. Das Viertelfinale der deutschen Frauen am 12. Dezember ab 17.25 Uhr im Web und in der App.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.